This country is at war with Germany.
Hallo zusammen und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wunder, Wissen, Weltkrieg. Mein Name ist Raffaela Höfner. In diesem Podcast spreche ich mit ehemaligen Soldaten, US-Veteranen, Überlebenden und Opfern des Zweiten Weltkriegs. Hört aus erster Hand die Erlebnisse, Schrecken und Wunder, die meine Gäste selbst erlebt haben. Hier geht es um den Tatort Zweiter Weltkrieg. Ein Podcast gegen das Vergessen und für den Frieden. Auschwitz, Herbst 1944. Selektion. Die geflüsterte Nachricht springt von einem zum anderen, wie eine Heuschrecke. Als sie mich erreicht, straffe ich meine Schultern und reibe mir die Wangen rot. Ich friere bis auf die Knochen, darf mir aber von außen nichts anmerken lassen. Wir kommen sicherlich alle ins Gas, genau wie alle anderen vor uns, jammert eine der Frauen. Ihr spitzes Gesicht erinnert mich an eine Maus. Auch die Haut ist inzwischen fahl und grau. Blödsinn, gebe ich nur zurück und hake mich bei meiner Mutter ein. Uns wird schon nichts passieren. Schneller, schneller, bellt uns ein Wachmann an. Sein Mund eine einzige keifende Höhle. Wir werden wie eine Herde Schafe in einen Raum getrieben. Das Licht der nackten Glühbirnen wird von den Wänden reflektiert. Hektisch blicke ich nach oben. Sind hier bereits die Duschköpfe angebracht, aus denen das Gas strömen wird? Los, los, ausziehen! Ich greife nach meinem Oberteil und streife es mit steifen Armen ab. Neben mir fällt ein Kleidungsstück nach dem anderen auf den Boden. Die Schultern meiner Mutter sind so spitz, dass sie mich an einen Kleiderbügel erinnern. Man kann jede einzelne Rippe zählen. Weiter, weiter! Wir werden weitergetrieben. Bin auch ich so dürr und ausgemerkelt wie die Frauen um mich herum? Nein, das kann doch gar nicht sein. Ich bin blutjung, gerade 15 Jahre alt. Und doch habe ich meine Kindheit schon längst hinter mir gelassen. Ich bin dem Sterben jeden Tag ein Stückchen näher als dem Leben. Am Ende des Raumes sehe ich ihn. Dr. Tod. Seine schwarzen Augen fliegen über die Massen vor ihm. Die lakritzschwarzen Haare glänzen im Licht wie die Federn eines Raben. Dr. Mengele. Eine Gänsehaut überzieht meine Arme und Beine, sobald ich seinen Namen wispere. Jeder weiß, was nun kommen wird. Der Arzt thront hinter einem aufgestellten Schreibtisch. Los, los, anstellen, da wird's bald. Eine Schlange aus Menschen entsteht. Eine Frau nach der anderen tritt nach vorne an ihn heran. Er sieht kaum auf. Hin und wieder bewegen sich seine Nasenflügel. Wittert er? Oder atmet er den schlechten Geruch ein, der von jeder von uns ausgeht? Sein Daumen geht mal nach rechts, mal nach links. Was bedeutet welche Richtung? Gleich bin ich an der Reihe. Meine Freundin tritt nach vorne. Eine schöne Jüdin, sagt er beiläufig und hebt sogar für einen Augenblick den Kopf in ihre Richtung. Dann wird sie auf seine linke Seite geschickt. Jetzt bin ich dran. Ich richte mich zu meiner vollen Größe auf und trete an den Tisch heran. Alter? 16 Jahre. Die Lüge geht mir mittlerweile so leicht von den Lippen. Beruf? Künstlerin. Mengele sieht einen Augenblick auf. Was zeichnest du? Porträts, antworte ich wie aus der Pistole geschossen. Du könntest also hier auf der Stelle ein Porträt von mir zeichnen. Ich nicke nur. Mengeles schwarze Augen halten mich gefangen wie eine Mausefalle. Dann bewegt sich sein Daumen zu seiner Linken und ich haste zu meiner Freundin. Nun ist meine Mutter an der Reihe. Ich versuche ihr Kraft zu geben, doch sie schleppt sich mit schweren Schritten vor ihnen. Ohne groß aufzusehen, sie nach ihrem Alter oder Beruf zu fragen, deutet Mengele in die falsche Richtung, nach rechts. Weg von mir. Zu den Alten, Kranken und Schwachen. Ich bin sofort hellwach, als hätte mir jemand eiskaltes Wasser über den Kopf geschüttet. Das kann nicht gut sein. Der Gedanke, ohne meine Mutter zu sein, löst Höllenqualen in mir aus. Plötzlich verschwimmt die Schlange. Es herrscht Durcheinander. Ein paar Frauen stolpern zur Seite, nach vorne, nach rechts, nach links und werden wieder in die Reihe getrieben. Ich kann es nicht glauben. Meine Mutter hat diesen Moment genutzt und steht wieder in der Reihe. Vor ihr zwei Frauen, die sich kaum auf den Beinen halten können. Die Gesichter von ihnen sind zitronengelb. Mengele schickt sie sofort nach links. Bei meiner Mutter sieht er kurz auf. Keine Spur der Erkenntnis. Mit einem Fingerzeig schickte sie auf die andere Seite. Auf meine Seite. Tränen laufen mir über die Wangen, als ich mich in die Arme werfe. Wir sind gerettet. Wir sind zusammen. Doch wie lange nur? Wie lange wird dieser Albtraum, der jetzt unser Leben ist, weitergehen? Heute sind wir zum Leben selektiert worden. Doch wann wird für uns der Tod kommen? In der heutigen Folge spreche ich mit Dieter Kraus. Dieter wird im Juli 1929 in Prag geboren und wächst als einziges Kind einer jüdischen Familie auf. Ihre Kindheit ist zunächst glücklich und unbeschwert. Dies ändert sich jedoch, als die Tschechoslowakei die sudetendeutschen Gebiete nach dem Münchner Abkommen am 29.09.38 an das Deutsche Reich abgeben muss. 1942 wird Dieter mit ihren Eltern zunächst nach Theresienstadt, anschließend nach Auschwitz deportiert. Dort stirbt ihr Vater. Dieter lebt unter schrecklichen Bedingungen im Theresienstädter Familienlager, wo sie tagtäglich ums Überleben kämpfen muss. Der Blockälteste Fredi Hirsch hat dort heimlich eine Schule errichtet, dessen wertvollster Besitz 8 alte und zerfallene Bücher sind. Dieter wird zur Bibliothekarin ernannt und soll die Bücher schützen und verstecken. Dr. Tod, wie Mengele von den Häftlingen genannt wird, steht sie mehrfach bei Selektionen gegenüber. Mit ihrer Mutter gelangt Dieter über Außenlager des Konzentrationslagers Neuengamme schließlich in das KZ Bergen-Belsen, wo beide am 15. April 1945 befreit werden. Kurz darauf stirbt ihre Mutter. Dieter kehrt allein nach Prag zurück. 1949 entschließt sich Dieter mit ihrer jungen Familie nach Israel zu emigrieren und muss sich dort unter schwierigsten Bedingungen ein neues Leben aufbauen. Erneut. Sie bleibt vor Schicksalsschlägen nicht verschont und muss den Tod von 2 ihrer 3 Kinder miterleben. Gleichwohl schafft sie es, sich ihren Lebensmut zu bewahren. Seit Anfang der 90er Jahre berichtet Dieter als Zeitzeugin über ihre bewegende Lebensgeschichte. Heute erwartet dich ein ganz besonderes Interview, das tief unter die Haut geht und lange Zeit nachbebt. Hört jetzt rein in das Interview, um Dieters Erzählungen aus erster Hand zu erfahren. Ja, ich freue mich sehr, dass es geklappt hat mit Ihrem Mikrofon.
Ich freue mich auch, dass es gerade klappt.
Sie sind gerade in Prag, oder? Haben Sie noch gesagt?
Ich bin noch in Prag. Das kann ich Ihnen erzählen.
Ja, genau. Sie können mir, glaube ich, ganz, ganz viel erzählen. Ich bin schon total gespannt. Vielleicht können Sie kurz von Ihrer Kindheit erzählen. Das würde mich total interessieren.
Ich wollte Sie fragen. Ich habe ein Buch geschrieben über meine Kindheit und alles.
Ja. Ja, ich habe dieses Buch von Ihnen. Das haben Sie zwar nicht selber geschrieben, aber das, ich glaube, das ist...
Das ist nicht mein Buch. Das ist ein Buch, wo ich vorkomme. Aber ich habe meine Geschichte geschrieben.
Ja. Wie viel Wahrheit steckt in dem Buch drin?
In dem Buch ist eine Dieter, die ich, also von meiner Erzählung, die der Autor hat, Material von mir gehört und das hat er in das Buch gegeben. Aber es ist nicht alles ganz richtig. Zum Beispiel meine Eltern. Über meine Eltern habe ich ihm nicht erzählt und er hat sie erfunden.
Okay.
Die im Buch vorkommen, das ähneln überhaupt nicht meinen Eltern.
Ja, genau, ich habe das, glaube ich, ihre Mutter war in dem Buch mit ihnen zusammen in Auschwitz und ihr Vater, glaube ich, auch in einer anderen Baracke. So wie ich das jetzt verstanden hatte.
Das stimmt.
Genau. Wann sind Sie denn, Sie sind, glaube ich, erst nach Theresienstadt gekommen, oder?
Ja, zuerst nach Theresienstadt und von dort mit beiden Eltern und dem ganzen Transport nach Hause.
Können Sie mir ein bisschen was erzählen von Auschwitz, in welcher Baracke Sie da waren und was Sie da noch für Erinnerungen haben?
Ich habe es selbst geschrieben und das ist meine Geschichte. Das ist alles von meiner Kindheit, von meinen Eltern, Großeltern. Der Krieg, wie das alles, wie sich das alles ereignet hat. Und alles über Transport, über Theresienstadt, Auschwitz, weiter nach Hamburg, weiter nach Bergen-Belsen, Befreiung und dann das Leben nachher auch.
Ja, können Sie mir vielleicht sagen, ob Sie Mengele persönlich gesehen haben? In dem Buch, glaube ich, hier in der Bibliothekarin stand drin, dass Sie Kontakt hatten mit ihm.
Ja. Ja, bin ich bei Mengele selektiert worden zu arbeiten. Aber nicht so wie in dem Buch steht, dass er mich persönlich kannte oder so, wenn mich mir verfolgte, das ist nicht authentisch.
Das ist nicht richtig, okay. Hat er Sie selektiert, wo Sie angekommen sind? In Auschwitz?
Mengele hat Leute nicht sich für individuelle Internierte interessiert. Mhm. Für ihn war eine Masse von Menschen. Was ihn interessiert hatte, das waren nur die Zwillinge, mit denen er die Experimente machte. Dort hat sich niemand interessiert.
Können Sie ihn beschreiben, oder was Sie für einen Eindruck hatten von ihm?
Wir hatten alle Angst vor ihm. Er wurde genannt der Engel des Todes.
Ja, ich habe schon gelesen über ihn, dass er eben so dunkle, starre Augen hatte und einen immer so angeschaut hat oder hatte so einen Röntgenblick, dass man eben deswegen Angst vor ihm bekommen hatte.
Das sind wahrscheinlich individuelle. Die Leute, das haben da. Ich habe wenig, außer dass er hier und da in den Kinderblock kam, nicht zur Inspektion, sondern nur mit dem Blockältesten gesprochen hat und dann wieder wegging. Und außerdem der Selektion habe ich keinen Kontakt mit ihm gehabt.
Wurden Sie gleich zu Beginn von ihm selektiert, als Sie in Auschwitz angekommen sind mit Ihrer Familie?
Nein, das war eben die Leute, die aus Theresienstadt kamen, hatten eine spezielle Abteilung, B2B, in Auschwitz, Auschwitz-Birkenau. Und die wurden nicht an der Rampe selektiert, erst als der Befehl kam, aus Deutschland Leute zur Arbeit auszusuchen. Dann war das selektiert.
Welche Arbeit haben Sie verrichtet in Theresienstadt? Entschuldigung, welche Arbeit haben Sie in Auschwitz verrichtet?
In Auschwitz habe ich die Bücher zu behandeln, zu betreuen. Da waren ganz wenige Bücher.
Also das ist quasi eine Wahrheit aus dem Buch, die Bibliothekarin, dass Sie auf die Bücher aufgepasst haben.
Das war so.
Wie viele Bücher waren das? Erinnern Sie sich da noch dran?
Nämlich, ich schätze, es waren 12 bis 14 Stück.
Hatten Sie in dem Buch auch was über Fredi Hirsch? Weil der war ja auch erwähnt in der Bibliothekarin, dass der der Blockälteste, glaube ich, war.
Ja, er war nicht nur Blockälteste, ich kannte ihn schon von Prag. Er war Turnlehrer und hatte, die Kinder durften ja nicht mehr in die Schule, du durftest nicht in die Schule gehen, durften auf keine Spielplätze, keine Sportplätze gehen. Der einzige Platz in Prag war ein jüdisches Spielplatz, ein Turnplatz auch, von einem jüdischen Sportclub, der hieß Hagibor. Mhm. Spielplatz, wurde dort, dann, dort bei uns erlaubt zu turnen und zu spielen. Und tätig war da der Leiter davon. Alle Aktivitäten hat er geleitet. Er war ein Turnlehrer. Und er war Zionist und hat auch die Kinder zum Zionismus erzogen. Das heißt, sie sollen wir sollten nach Palästina auswandern und das Land aufbauen wieder für die Juden. Dazu kam es kaum, also von uns Kindern keinem gelang es schon zu emigrieren, weil schon alle die Grenzen waren vollkommen geschlossen. Aber Freddy wurde als Jugendleiter auf Theresienstadt angestellt und erreichte wieder von den Nazis Erlaubnis, die Jugend in bessere Ubikationen, bessere Häuser unterzubringen als die anderen. Und wieder war er der Leiter von Jugend und Kindern. Und dasselbe dann da in Auschwitz, dort wurde er der Leiter des Kinderheims, das war immer ein Tagesheim, dort gingen wir in der Früh hin und der Zählappell stand hat in dem Block. Wir mussten nicht draußen in der Kälte und im Schnee stundenlang stehen, so wie die Erwachsenen. Und am Nachmittag gab es dann noch einmal eine Zählung, einen Appell, und dann gingen die Kinder wieder zu den Eltern, die Mädchen zu den Müttern in die Frauenhäuser, Frauenbaracken, und die Buben zu den Vätern in die Männerbaracken.
Was hatten Sie für ein Verhältnis zu Freddy Hirsch?
Wir sahen, alle Kinder liebten ihn, und wir sahen in ihm ein Beispiel für alles. Er war ein schöner Mann, er war ein guter Sportlehrer, er war sehr nett, er war sehr freundlich. Er war unser Ideal. Wir waren alle Sachen auf zu ihm.
Ja, gut, dass Sie ihn bei sich hatten, dann, wenn er so ein positiver Mensch auch war, ist, glaube ich, wichtig gewesen zu der Zeit.
Ja. Auch irgendwie hat er selbst die SS-Leute oder die Aufseher und der Lagerkommandant, die hatten sich auch zu ihm eine mehr menschliche Einstellung. Erstens geboren in Aachen, er war ein deutscher Jude, der nach Prag emigriert, kurz nach dem Jahre 33. Er kannte kaum Tschechisch, und das war manchmal lächerlich ein bisschen gesagt über seine Fehler. aber dadurch, dass er die Sprache, er sprach so wie die SS-Männer. Mhm. Und die hatten irgendwie so eine Einstellung weniger. Wie soll ich sagen? In ihm sahen sie noch einen Menschen, wie alle anderen waren nicht mehr Menschen. So möchte ich das sagen.
In dem Buch Die Bibliothekarin, da wird ja erwähnt, dass er mit der ersten Gruppe von dem Familienlager mitgegangen ist. Und da war es nicht ganz klar, ob er jetzt letztendlich Suizid begangen hat oder was mit ihm passiert ist. Was glauben Sie, was die Wahrheit ist mit Freddy Hirschs Tod?
Ich glaube, sondern was ich weiß. Mhm. Die Sache war ganz anders. Er hat kein Selbstmord begangen. Das hätte er nie getan. Er war ein Mensch, der auf sich nahm. Er wäre nie geflüchtet in den Tod. Mein Mann hat von den Ärzten, die mit ihm zu tun hatten in Auschwitz, kurz vor seinem Tod, gesprochen, im Jahre 89, hier in Theresienstadt, in der Türkei. Und von denen hat er genau gehört, wie er starb. Also er wurde in den Gaskammern ermordet. Keinen Selbstmord.
Ja, also er hätte niemals die Kinder und die Familien zurückgelassen, sondern er war ein Mensch, der eben für die alle da war.
Genau. Genau, das wissen alle, die ihn kannten.
Durfte man sich in Auschwitz frei bewegen? Durften sie die Baracke verlassen und über die Lagerstraße gehen oder zu anderen Baracken?
Ja, die Frauen durften nicht zu den Männern und Männer nicht zu den Frauen, aber wir konnten die Väter auf der Lagerstraße treffen. Ja, man konnte es nach der Arbeit, nach dem Zählappell und nach der Arbeit konnte man sich treffen auf der Lagerstraße. Es war nirgends zu sitzen, es gab keine Bänke oder keine. Außer den Baracken gab es dort nichts, ja, nicht Luchs dort und keine Steine und keine Bänke. Ich meine, zum Sitzen, ja. Mhm. Aber man traf sich auf der Straße und den Eltern traf man sich, die Kinder mit den Eltern auf der Lagerstraße.
Und dort konnten Sie auch Ihren Vater regelmäßig treffen, wahrscheinlich auf dieser Straße?
Solange er lebte, aber das war noch kurz. Mhm.
Und mit Ihrer Mutter, wie in der Bibliothekarin, da haben Sie die Baracke geteilt oder teilen dürfen in dem Familienlager?
Die Baracke konnten wir, die früh nach dem Zählappell ging ich zur Arbeit in den Kinderblock. Und dort war ich über Tag und Nachmittag nach dem Zählappell ging ich in die Frauenbaracke zu der Mutter. Oder trafen wir uns alle drei auf der Lagerstraße?
Gab es irgendwelche SS-Männer in Auschwitz, die ein wenig freundlicher waren, vor allem zu den Kindern damals? Oder waren die alle sehr, sehr boshaft?
Ist schwer zu sagen. Es kam vor, dass die Kinder eine kleine Aufführung machten in dem Kinderblock. Und da kamen die SS-Männer hinein, auch als Publikum. Sie saßen da und guckten sich das an. Aber freundlich waren sie nicht. Es war nicht ein Kontakt von Einzelnen. Ja?
Haben Sie genügend zu essen bekommen damals in Auschwitz oder war das für Kinder noch schwieriger?
Wir hatten schrecklichen Hunger. Wir hungerten schon in Theresienstadt. Aber in Auschwitz war der Hunger so überwältigend, dass man überhaupt kaum an etwas anderes denken konnte, als wann kommt schon die Mittagssuppe. Das war unser Essen, eine Mittagssuppe. In der war ein Stückchen von Dorschen oder irgendwelches Hühnchen oder sowas, ganz wenig. Wie sagt man solid, auf Englisch? So wenig solid pieces. Mhm. Ist Englisch, ja? Also kaum was zum Kauen. Ja?
Alles flüssig sozusagen.
Flüssigkeit. Und am Abend bekamen wir ein Stück Brot und ein Quadratzentimeter von Margarine. Hier und da eine Scheibe Salami. Das war alles. Davon sollten wir leben.
Wie haben Sie das mental geschafft, dass Sie durchhalten konnten? Weil Sie waren ja damals erst, glaube ich, 14 Jahre alt. Wie schafft man als Mensch das, dass man da überleben kann?
Ja, alle haben wir gewonnen. Wir haben alle gewonnen. Das war wirklich der Hunger war schlimmer als die Kälte und die Läuse und alle anderen Schwierigkeiten. Der Hunger war schrecklich. Mein Vater stirbt ja vor Hunger. Ich kam in einem Dezember, am 5. Februar war mein Vater schon tot.
Haben Sie noch mal sprechen können davor oder sehen können?
So wie ich erzählt habe, wir haben ihn einander getroffen nach der Arbeit auf der Lagerstraße. Er konnte kaum arbeiten, alle mussten arbeiten, die Männer schleppten Steine von einem Haufen zu einem anderen. Das war eine ganz überflüssige Arbeit. Und das konnte er schon dann nicht mehr machen. Und dann war er nur noch auf seinem Pritschenbett. Es starben dort jede Nacht waren Tote in den Baracken. Und dann am Morgen trug man sie heraus, den hinteren Ausgang von der Baracke. Und dort wurden sie gesammelt auf dem Rollwagen und weggeschafft. Jede Nacht waren an, in jedem Block, tut. 32 Baracken und im Lager. Davon waren einige, also eine Küche und eine Küche und einige waren Werkstätten und eine Latrine und ein Waschraum und alle anderen und ein Kinderblock, ein Krankenblock. Und der Rest waren alles mit Stockbetten zum Schlafen. Doch nichts. Man hat kein anderes mehr gesehen.
Gab es da Stroh auf diesen Stockbetten oder war das nur das Holz?
Nein, da waren das Strohsäcke.
In der Bibliothekarin ist die eine Szene, wo Sie erzählt hatten, die Selektion von Mengele, wo Ihre Mutter auf die andere Seite geschickt wurde und sich noch rüberschleichen konnte. War das, ist es wahr?
Das ist genau wahr, ja.
Und das war kurz bevor Sie aus Auschwitz wieder raustransportiert wurden, oder?
Ja, die Leute, die zur Arbeit gewählt wurden, die kamen dann schnell weggeschafft nach verschiedenen Orten in Deutschland.
Können Sie das Gefühl noch fühlen, wenn Sie in sich gehen, die Situation, wo Sie eben zu Mengele nach vorne treten mussten?
Ja, alle mussten gehen. Wir mussten in der Schlange stehen, wir mussten uns ausziehen. Wir waren Oberkörper ohne Kleidung. Und mussten uns melden mit der Nummer, weil wir keine Namen mehr hatten, wir waren nur Nummern. Und das Alter sagen und einen Beruf. Und wir kamen in die Vorschrift und so ging das vor sich einige Tage lang. Die Männer waren separat selektiert, es waren Tage für Männer und Tage für Frauen. Nachdem die Selektion fertig war und die Leute, wir wussten ja nicht, warum wir in zwei Teile man hat uns nichts gesagt, wohin wir. Was mit uns geschieht, mit denen, die schwächer und magerer waren und mit denen, die etwas besser aussahen. Ja, die Gruppen. Wir wussten nicht, welche Gruppe, wo, wie, was mit uns geschehen wird. Wir wollten nur zusammenbleiben mit der Mutter. Aber wir wussten nicht, was besser ist. Wir wussten nicht, dass wir weggeschafft werden. Man hat uns nur gesagt, eine Lüge, dass wir in ein anderes Lager kommen. Aber das war nur seine, man hat uns immer noch falsche Informationen gegeben, mit Absicht, immer.
Und wie hat es Ihre Mutter dann geschafft, dass sie sich zu der anderen Schlange schleichen konnte?
Nicht mit der Schlange, sondern die Baracken in Auschwitz hatten einen Kamin, der ging horizontal von einem Ende von der Baracke zur anderen und konnte von beiden Seiten geheizt werden, aber es wurde nicht geheizt. Also die ganze Baracke war in zwei Längsteile geteilt, ja, und man in der Mitte mit dem Kamin, der aus Ziegeln war, in der Höhe von einem, so wie ein Sessel ungefähr, ja, die Höhe, und ganz entlang hin. Wir gingen von rechts vom Kamin standen wir Schlange, eine hinter der anderen. Und am Ende, als der mit dem Finger zeigte, rechts oder links, in der Ecke bildeten sich zwei Gruppen. Meine Mutter wurde in die andere Gruppe geschickt. Aber dort waren die Leute, standen vor einem Tisch, weil sie auf dem ein Schreiber musste aufschreiben die Nummern. Und das war so ein Gedränge. Und die Mutter hat sich irgendwie in die andere Seite gestellt, nochmal nochmal zurück in die Schlange von dieser Gruppe. So irgendwie, ich weiß nicht, wie sie das gemacht hat, aber es war so eine Menge. Das war nicht so. So auffallend, wenn jemand, das war Bewegung. Und sie stellte sich, sie suchte sich Leute aus, die mager waren, sehr mager, und da stand sie zwischen mehr mageren Frauen als sie war. Und dann schickte er sich mit dem Finger zu der anderen Seite, wo ich war. Natürlich, er guckte ja überhaupt nicht auf die Gesichter, er merkte sich doch keine Menschen mehr. Hier und da merkte sie bei einer Freundin von mir, die sagt, er hätte etwas gesagt über sie, dass sie eine schöne Jüdin ist. Das hat sie gehört. Also beiseite gesagt. Aber sonst hat die Leute doch nicht beachtet, nur ob sie noch arbeitsfähig aussahen oder nicht.
Das war ziemlich mutig von ihrer Mutter, dass sie den Mut da gehabt hat, das nochmal sich anzustellen und das nochmal zu versuchen, glaube ich.
Das war von uncharakteristischer Tag von ihr. Meine Mutter war keine sehr große Heldin. Aber sie einfach wollte nicht, dass wir voneinander getrennt sind.
Hat es Ihnen geholfen, dass Ihre Mama mit in Auschwitz war? Oder war es eher schwierig, weil man sich noch mehr Sorgen gemacht hat um einen anderen Menschen?
Nein, ich wusste, es wurde mir damals nur bewusst. Wie schwer es war für eine Mutter, zu sehen, wie sie begleitet.
Jetzt hat, glaube ich, gerade kurz die Kamera oder das Mikrofon gehangen. Also Sie denken, dass es für Ihre Mutter noch schwieriger war, zu sehen, wie es dem Kind geht, wie für das Kind zu sehen, wie es der Mutter geht?
Allen Müttern war es bestimmt schlimmer als den Kindern.
Können Sie sich noch auch an eines der Bücher erinnern, auf die Sie damals aufgepasst haben?
Kann ich mich erinnern? Ich erinnere mich, dass ein Buch ohne Cover, sagt man Cover.
Ja, ohne Einband.
Ohne Einband, weil dann hatte die freien Blätter, die irgendwie zusammenhielten. Das war ein Buch, aber wie es hieß, weiß ich nicht. Und ein Buch hieß The Short History of the World. Hauptsächlich war es. Und ein Buch war ein Atlas. Das merkte ich mir nicht, das merkte sich eine Kollegin. Eine andere Kollegin merkte sich, dass dort ein Buch war, eine russische Grammatik. Ein Grammatikbuch für russische Sprache. Also, das waren Bücher, die Leute mitnahmen in den Koffer. Und als wir ausstiegen aus dem Zug, bekamen wir, dürfen wir nichts mitnehmen. Das Gepäck blieb hinter uns. Und das wurde sortiert von den anderen Gefängnissen in Auschwitz. Und man kann von unserem Lager konnte man die Rampe sehen. Dort waren Berge von Schuhen, Berge von Kleidern und Berge von verschiedenen Esswaren, die man mitgenommen hatte. Und so weiter, Brillen, alles Mögliche, das waren so Haufen, Haufen. Das ging die besseren Sachen gingen nach Deutschland und das andere wurde. Und wenn dort einer wie sagt man das? Prisoner. Wie sagt man das als Prisoner?
Gefangener oder Häftling.
Und Häftling. Wenn der Häftling, die Häftlinge das sortierten, die das sortierten unter Kontrolle natürlich, weil manchmal gab es auch etwas Wertvolles dort, dass sie. Und die dann, da standen die SS-Männer da rum und du guckten nur, dass niemand nicht etwas einsteckt. Aber wenn es ein Buch war, das interessiert niemanden, dann hat sie das irgendwie in unser Camp gebracht. Es wurden einige Männer waren angestellt als Dachdecker zum Beispiel. Die gingen von einem Lager ins andere, von einer Section zur anderen. Und die konnten zum Beispiel ein Buch überliefern. Oder die mit dem Rollwagen, die mit den Toten gingen, zusammen mit der Rampe konnten auch gehen. Also es waren, wie gesagt, nicht mehr als 15.
Aber ein ganz anderer Einblick, wenn man die Möglichkeit hatte, wahrscheinlich ein Buch zu lesen, dass es natürlich eine ganz andere Bedeutung hatte zu dem Zeitpunkt.
Ja, das war das einzige, irgendwie, die einzige Kultur, die einzige Bindung mit normalem Leben, das dann verschwunden war.
Waren in Ihrer Baracke auch Kinder, die von Mengele abgeholt wurden zu Menschenversuchen?
Ja, wir hatten, also das waren Zwillinge. Birka und Zdeněk hießen die, Steiner, Familie Steiner, das waren meine Schulkollegen. War ich mit ihnen in derselben Klasse. Aber die wurden auch immer gerufen zu Mengele, zu den Experimenten. Aber die kamen unbeschädigt zurück. Die beide überlebten. Der eine, kurz nach der Befreiung, wurde er. In einem Exzident, in einem Auto-Exzident. Aber der andere, der eine Bruder, lebte dann noch lange Jahre, traf ihn dann schon als älteren Mann. Es gab noch einige Zwillinge, auch zwei Schwestern, die waren etwas älter als ich. Auch die waren nicht unbeschädigt. Er traf keine Versuche, nur Messungen. Die wurden nicht also beschädigt, körperlich. Die zwei, die ich kannte. Eine lebt.
Bei Messungen ging es ihm wahrscheinlich darum, um Kopfumfang oder Größe und die Unterschiede festzustellen, oder?
Keine Details, was er machte. Ich weiß, es gab Leute, die wurden furchtbar beschädigt. Aus anderen Lagern, nicht von den Familienlagern.
Wurden Ihnen zu Beginn auch die Haare alle abgeschoren oder durfte man die im Familienlager behalten?
Nur gekürzt. Wir bekamen eine andere Behandlung als andere Häftlinge. Das Familienlager von Theresienstadt-Leuthen wurde anders behandelt. Wir bekamen auch keine gestreiften Uniformen. Wir bekamen alte Kleidung, abgelegte Kleidung, aber immer Körper zu nehmen.
Wusste man schon, als sie Häftling waren, warum das so war, warum die SS dieses Lager gebraucht hat als Vorzeigelager?
Nein, und auch bis heute ist man nicht ganz sicher, warum das war. Man nimmt an, dass es zu tun hatte mit einer Kontrolle, die aus der Schweiz, die das Rote Kreuz aus der Schweiz wollte Theresienstadt besuchen. Und das hatte zu tun damit, dass im Falle der Kommission würde sich wundern, wo in Theresienstadt nur wenige Leute sind, wo sind die anderen? Alle von so vielen Tausenden deportiert wurden. Und dann hätten die Kommission nach Auschwitz geschickt. Und dort wollten sie uns sehen als die ehemalige Theresienstädter. Annahme und an sehr unlogisch. Weil wenn die Kommission uns gesehen hätte, wie wir dort sind, wie wir dort leben, dann wäre das nur eine Katastrophe gewesen für die Deutschen. Aber das ist die einzige Erklärung, weil sonst hätten wir es wäre kein Sinn, die Leute dort zu halten in Zivilkleidern mit den Haaren, als andere Häftlinge, ja?
Ja, zumal die anderen Mütter mit Kindern ja gar nicht ins Lager aufgenommen wurden.
Kinder gab es nicht in Auschwitz. Kinder gab es nur im 2B-Lager bei uns. Und im Zigeunerlager. Sonst gab es keine Kinder in Auschwitz.
Ich glaube, ich hatte gehört von Ihnen im Interview, dass eine Freundin mit Ihnen gemeinsam auch nach Theresienstadt gebracht wurde und dann nach Auschwitz. Hatten Sie nach der Befreiung auch noch Kontakt zu ihr gehabt?
Ja, aber das war ein Irrtum von dem Spanier, von Iturbe. Ich hatte, das war nicht eine Freundin von früher. Das war eine Freundin, wir befreundeten uns erst in Hamburg, als wir zur Arbeit geschafft wurden. Dort lernte ich sie kennen erst. Aber dann haben wir zusammen wirklich mit meiner Mutter, wir mischen zusammen, meine Mutter und die Margit und ich, halfen einander und wurden zur gleichen Zeit in der Welt. Und ich nach dem Krieg lebte ich dann ein Jahr mit der Margit, als ich niemanden mehr hatte.
Kam die auch aus Prag, wie Sie auch?
Auch aus Prag.
Hat man in Prag früher Deutsch gesprochen oder haben Sie Tschechisch mit Ihren Eltern gesprochen?
Wir haben beides, aber mehr, mit meinen Eltern mehr Deutsch als Englisch, als Tschechisch. Aber dann mehr und mehr mit den Schulen, mit der Schule und mit den Kindern Tschechisch. Aber meine Eltern konnten Tschechisch, beide.
Und von Auschwitz nach dieser Selektion sind Sie wieder in den Zug gebracht worden und dann von der SS nach Hamburg geschickt worden.
Ja, mit dem Zug fahren wir Frauen nach Hamburg. Andere, in Hamburg waren wir verteilt in einigen kleineren Lagern, Arbeitslagern. Auch wir wurden von einem Platz. In Hamburg waren wir, nicht in Hamburg, in der Umgebung von Hamburg, auf drei verschiedene Orten. Zuerst im Lagerhaus Dessauer Ufer ist das, und dann in einem Wald, ein Lager in einem Wald, das hieß Neugraben, der Ort, und dann zum Schluss in einem Ort, schon am Rand von Hamburg, eine, ein Wald. ein Viertel von Hamburg, ein Ausdruck von Hamburg, vom Zentrum. Und das ist Dienstag. Von dort nach Berlin.
Welche Arbeiten mussten Sie dort verrichten?
Mit Schaufeln, mit Pickaxe, mit Graben für Rohre, unterirdische und für den Bauen von Bunkern, das Schaufel der Erde und noch verschiedene, auch Schneeschaufeln mussten wir, die Ziegen aufstapeln von den gebauten Häusern.
Hatten Sie dort auch mal Kontakt zur Zivilbevölkerung?
Menschen gingen vorbei, wenn wir arbeiten auf der Straße, gingen vorbei und schauten weg.
Weil im Nachhinein, was ich immer höre oder weiß, dass immer die Leute sagen, sie wussten nichts von dem, was passiert ist und was mit Juden gemacht wurde. Aber sie sagen ja, es war sehr wohl so, dass die Menschen vorbeigegangen sind und nichts gemacht haben und zugesehen haben.
Nein, wir haben nicht hingeschaut. Er hat weggeschaut. Aber man sah uns, dass man konnte uns nicht sehen. Man konnte nicht vorbeigehen einer Gruppe von Frauen, die aussehen wie heißt das, dass man auf die Felder stellt und Vogelscheuchen.
Ja, Vogelscheuche, genau.
Schauen aus den Vogelscheuchen und man konnte uns nicht übersehen. Man konnte uns ignorieren und dann behaupten, man muss nicht.
In Hamburg konnten Sie noch mit Ihrer Mutter zusammen sein, oder?
Ja, zusammen wohnten wir zusammen. Manchmal gingen wir zu verschiedenen Arbeiten, nicht immer wurden wir abgezählt. In der Früh waren immer Gruppen abgezählt von dem Reihe, eine Lange, ja, immer 5, 5, 5. Und so wurden wir abgezählt und auf die verschiedenen Arbeitsorte geschafft. Und manchmal war meine Mutter mit den älteren Frauen und ich mit den jüngeren Mädeln. Und dann waren wir nicht über Tag nicht am selben Arbeitsort. Und dann kamen wir dann wieder zurück.
Wie alt waren Sie zu dem Zeitpunkt?
Ja. 15.
15 Jahre alt. Wahnsinn. Und Und weshalb kamen Sie dann von Hamburg nach Bergen-Belsen?
Wir haben mit einem Zug. Wir haben in einen Zug geschafft. Und dann mit dem Zug.
Wissen Sie, welche Jahreszeit es war?
Ja, das war im Frühjahr. Frühjahr von 1945. Mhm. Weil im April war schon Kriegsende. Wir kamen nach Bergen-Belsen in kurzer Zeit vor der Befreiung.
Wie haben Sie die Befreiung erlebt?
Wir waren beide schon, alle waren wir schon so kraftlos, dass wir einfach kein Jubel und kein Lachen. Unsere Gruppe war noch nicht so vollkommen kraftlos wie die dort schon länger waren. Wir waren kaum 10 Tage zwischen Ankunft und Befreiung. Dann waren wir noch nicht so vollkommen kraftlos wie die dort länger waren. Die saßen nur auf der Erde und konnten kaum aufstehen. Weil wir auch in den letzten Tagen überhaupt keine Nahrung mehr bekamen, keine Hilfe, kein Wasser. Die letzten Tage flüchteten die SS-Leute Als Bergen-Belsen befreit wurde, gab es dort 16.000 Leichen unbegraben.
ist eine Zahl, die kann man sich sehr, sehr schwer vorstellen.
Man kann es sich anschauen. Es gibt Filme. Mhm. Briten haben alles gefilmt, das kann man sich anschauen. Es ist alles dokumentiert worden.
Gott sei Dank ist es dokumentiert worden.
Und trotzdem gibt es Menschen auf der Welt, die sagen, kein Holocaust. Mhm.
Nee, da kann man sehr froh sein, dass da Zeugnis abgelegt wurde und die Dokumentationen, dass es die gibt, dass man das anschauen kann eben.
Wenn man will.
Ja, Sie hatten ja, ich hatte Ihnen ja geschrieben, ich bin ja Lehrerin, ich bin in München an einer Schule und da versuche ich das auch meinen Schülern, meinen Kindern zu erzählen, die damalige Zeit. Die sind sehr interessiert daran und es ist eben sehr, sehr wichtig, dass man das den Jungen, den Kindern auch wieder erzählt und weitergibt, dass sie das eben auch wissen, was passiert ist.
Das tue ich sehr oft. Ich bin persönlich war ich schon einige Male in den Neuen Gamme. Dort ist jedes Jahr eine Zwischentage gibt es dort. Da kommen auch Schüler hin und es gibt eine Zeremonie.
Welchen Ratschlag geben Sie dann immer den jungen Menschen, den Kindern und Jugendlichen mit auf den Weg?
Ihr seid noch jung, aber wenn ihr mal Kinder habt, lehrt die Kinder nicht zu hassen. Weil der Hass ist der Grund für alles Unglück. Und man kann kleinen Kinder schon dazu bringen, dass sie. Deine Kinder haben nicht von selbst Hass gegen jemanden, der nicht ist, der nicht so aussieht wie sie. Das kommt von den Eltern. Und wenn die Eltern den Kindern beibringen, dass es nicht wichtig ist, ob der Bube blaue Augen hat oder schwarze oder ob er braune Haut hat oder weiße Haut hat, das ist unwichtig. Wenn es nicht von den Eltern beigebracht wird, in den Kindern selbst ist es nicht da, dieser Hass. Also lehrt eure Kinder nicht zu hassen.
Ja, das ist ganz richtig. Auch egal welche Religion, welche Hautfarbe, was einen Menschen ausmacht oder nicht ausmacht, welche Sexualität später mal irgendwie entscheidend ist, ist alles unwichtig.
In Prag, das waren schon nicht mehr Jugendliche, aber schon Studenten. Und ich habe sie gefragt, warum gibt es Antisemitismus? Eine lange, lange Pause, niemand wusste eine Antwort. Bis sich eine gemeldet hat und gesagt, ja, weil die Juden den Christus gemordet haben. Ich sagte aber, das wurde.
Ja.
Und dann gab es keine andere Antwort mehr. Also warum gibt es Antisemitismus? Haben Sie eine Antwort?
Weil Menschen wahrscheinlich immer andere Menschen so haben wollen, wie sie selber sind und nichts anderes akzeptieren können. Könnte ich mir vorstellen. Ich weiß es nicht. Ich kann das auch nicht beantworten. Man kann ja nur für sich selber sprechen.
Denken Sie mal darüber nach.
Ja. Haben Sie eine Antwort darauf?
Nein.
Ja, also schwierig. Ich bin eben so aufgewachsen, wie Sie sagen, dass man weltoffen ist, tolerant und egal eben, wo man herkommt und wie man aussieht, dass man akzeptiert wird oder akzeptieren soll. Und das versuche ich als Lehrerin natürlich auch meinen Schülern so weiterzugeben oder auch vorzuleben. Und deswegen ist es eben wichtig, dass man aufklärt, was passiert ist und zu was Hass führen kann.
Also, gehen Sie in die Bibliothek und schauen sich an mein Buch und dann werden Sie vielleicht noch Fragen haben. Und dann...
Eine letzte Frage habe ich noch. Haben Sie in der Zeit ein persönliches Wunder erlebt? Wo Sie sagen, das war wirklich ein Wunder, dass Sie überlebt haben oder dass es so gekommen ist, dass Sie befreit werden konnten letztendlich.
war ein Wunder, aber ich sah es nicht dann als Wunder, das war einfach es ist so passiert, dass wir nach Bergen-Belsen kamen, als wir noch nicht ganz kraftlos waren, so wie die anderen, die dort länger waren, die nicht überleben konnten. Aber das ist kein Wunder, das sind die Circumstances kommen so.
Ja.
Nein, ich glaube nicht an keine Wunder. Das ist alles so zu. Niemand dirigiert das.
Ja, Mengele, das wollte ich Ihnen noch erzählen. Der ist ja entkommen dann letztendlich. Er wurde ja nie zur Rechenschaft gezogen für das, was er getan hat. Und auf der Flucht war er hier in Rosenheim, wo ich wohne, ganz in der Nähe auf einem Bauernhof versteckt. Das ist ungefähr 10, 12 Kilometer von hier weg. Da haben ihn Menschen scheinbar aufgenommen und versteckt. Und von dort ist er dann ein paar Jahre später nach Südamerika, glaube ich, entkommen. Und
Aber er hat sein Leben, man wusste nicht, wo er ist, und er kennt doch weiter. Viele solche.
ja. Ja, viele wurden ja geschnappt, Gott sei Dank, und konnten dann verurteilt werden. Und er wurde nie geschnappt. Dann vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Frau Kraus. Ich freue mich wirklich, wirklich sehr
Ja.
darüber. Und ich werde mir auf jeden Fall Ihr Buch kaufen. Und nicht nur das habe ich
Auch
schon
mehr.
zweimal gelesen.
Ja, na, das muss man nicht zweimal lesen. Das ist mein Roman, er hat zusammen gemacht alle möglichen Geschicke und davon ein Buch. Er ist mein Freund, ich bin sehr, 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 wir sind sehr bekannt geworden, sehr befreundet. Und wir schreiben einander. Und er kam auch, als mein zweites Buch erschien, kam er auch hier nach Prag in vor 2 Monaten. Ein netter Mann, ein netter Mann, aber ich hab mich gewehrt. Als er mir das, er schrieb es ja Spanisch, da konnte ich nicht lesen. Und
Ja.
dann ist, übersetzt wurde er in alle möglichen Sprachen, viele Sprachen. Von der habe ich protestiert. Was hast du da gemacht mit meinen Eltern? Solche Eltern hatte ich gar nicht. Das war nicht ähnlich meinem Vater oder meiner Mutter. Oder hast du dort viele absurde Sachen? Zum Beispiel, dass die Ärzte in Auschwitz haben einen weißen Mantel getragen. Das gab doch überhaupt nicht so etwas in Auschwitz. Und so weiter und so weiter. Verschiedene Sachen, die er sich einfach nicht vorstellen konnte. Und das Buch ist sehr populär und jeder liest es und kriegt ganz verschiedene falsche Informationen. Und darauf sagte er mir, ich habe kein Dokument geschrieben, ich habe einen Roman geschrieben. Und dann habe ich ihm zu Recht gegeben, weil im Roman darf er benutzen, was er will.
Da darfst du gar einen weißen Mantel dann geben, oder?
Und alle möglichen Sachen, zum Beispiel mit dem Absurden, zum Beispiel, dass mein Vater hätte mich, erstens einmal nicht gut in Mathematik, mein Vater war ein Liebhaber von Griechisch und römische Geschichte, da liebte er und solche Sachen, aber nicht Mathematik. In dem Buch schrieb er, mein Vater hätte seine Decke genommen, auf die Erde gelegt und wir beide saßen auf der Erde, auf der Decke und er hat mich Mathematik unterrichtet. Also das ist vollkommen absurd, weil auf der Erde war entweder Schnee oder Kot. Also es ist absolut, dass man die einzige Decke, die man besaß, mit der man sich einwickelte in Kapritze, dass er auf die Erde gelegt hätte, ist undenkbar. Also das sind solche Sachen, ja. Aber er hat gesagt, ja, ich darf mir ausdenken, weil ich schreibe ja kein Dokument, das ist eine Novelle. Genau.
Und vorher durften Sie es nicht lesen, was er geschrieben hat.
Ja, aber ich kann kein Spanisch.
Ja, sonst hätten Sie es ihm nochmal erklären können mit den Ärzten. Weil Mengele wird immer so dargestellt, es stimmt, als hätte er immer weißen Mantel getragen, einen Kittel.
Ja, der Arzt, der Arzt, der Arzt.
Hatte er dann eine Uniform an?
Ja, eine militärische Uniform.
Oder was hat der Mengele an? Hat er eine Uniform an?
Und die auf uns aufgepasst haben, die haben eine Militäruniform. Mhm. Ich weiß nicht, was für das war nicht mehr. Das war Essen, SA oder ich weiß nicht was. Das war eine Uniform. Alle hatten die.
Und das Mädchen Editha in dem Buch, ist es Ihnen ähnlich? Weil sie ja kommt mir dickköpfig vor, selbstbewusst, mutig. Hat das eine Ähnlichkeit mit der Person, die Sie früher waren als Kind?
Ich war nicht so mutig. Ich war nicht besonders mutig. Das ist eine Version. Er glaubt es bis heute, dass ich so mutig bin.
Dann lese ich lieber Ihr Buch. Da stehen dann die ganzen Wahrheiten richtig drin.
Ja. Wenn Sie es lesen, dann werden Sie mich kennenlernen. Dann darf ich Ihnen nicht mehr erzählen.
Wenn ich es gelesen habe, dann schreibe ich Ihnen nochmal eine E-Mail.
Gerne.
Sehr gerne. Wann fahren Sie nach Israel zurück?
Am Ende von Oktober oder Anfang November.
In Israel war ich noch nie, da möchte ich auch mal hinreisen.
Dann besuchen Sie mich auch.
Genau, das war ich. Weil Prag ist eine sehr, sehr schöne Stadt, da war ich einmal. Aber das ist jetzt auch schon, ich glaube, 7 oder 8 Jahre her.
Jedes Jahr hier. Jedes Jahr. Also.
Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Nachmittag und vielen, vielen Dank, dass Sie mit mir gesprochen haben. Ich freue mich sehr.
Also, bis nächste Mal.
Tschüss.
History Wissen. Heute geht es um Fredi Hirsch, den Blockältesten aus dem Theresienstädter Familienlager, den Dieter hochgeschätzt, bewundert und auch geliebt hat. Der deutsche Jude Fredi Hirsch wird am 11. Februar 1916 in Aachen geboren. 1935 flieht Fredi aus Nazi-Deutschland nach Prag und engagiert sich dort in der Erziehung von Kindern und Jugendlichen. Ende 1941 wird nördlich von Prag das Ghetto Theresienstadt errichtet, in das Juden aus Mitteleuropa deportiert werden. Fredi gehört zu den Ersten, die nach Theresienstadt gebracht werden, um an dem organisatorischen Aufbau des Ghettos mitzuarbeiten. Auch dort widmet er seine ganze Energie und seine Initiative der Erziehung. Die Kinder lieben ihn und die Aktivitäten, die er für sie organisiert. Dieter Kraus erzählt beispielsweise, Fredi habe sportliche Aktivitäten organisiert, ihnen Werte vermittelt und sie in gegenseitiger Verantwortung und mit Stolz auf das Judentum erzogen. Als Fredi versucht, Informationen über eine Kinderdeportation zu erhalten, die völlig geheim gehalten wird, wird er von den Deutschen verhaftet. Im September 1943 wird Fredi mit Hunderten von Kindern aus dem Ghetto nach Auschwitz deportiert. Sie werden in einem speziellen Familienlager untergebracht, das die Nazis für die aus Theresienstadt kommenden tschechischen Juden eingerichtet hatte. Sie beabsichtigten, beim Internationalen Roten Kreuz die Illusion zu erwecken, Birkenau sei kein Vernichtungslager, sondern ein Arbeitslager. Nach seiner Ankunft in Auschwitz beginnt Fredi sofort, sich für die Kinder einzusetzen. Die Holocaust-Überlebende Ruth Bondi berichtet darüber. Zitat: Fredi war in Birkenau nicht anders als der Fredi in Prag, wo er 1935 als Flüchtling aus Deutschland ankam. Ordentlich gekämmtes Haar, polierte Stiefel, ein aufrechter Gang, energische Bewegungen, preußische Disziplin und eine Trillerpfeife. Es gab keine äußeren Anzeichen eines gebrochenen Menschen. Zweifellos half ihm sein äußeres Erscheinungsbild im Umgang mit den Deutschen. Sie ähnelten sich in der Kleidung, im Auftreten, in der schneidenden Sprache. Die Deutschen ernennen Fredi anfangs zum Kapo. Er nutzt die Verbindungen und das Vertrauen, das die Nazis ihm entgegenbringen, um im Familienlager in Auschwitz das fortzusetzen, was in Theresienstadt begonnen hatte. Die Erziehung und die Betreuung von hunderten Kindern, die sich dort befinden. Freddy bittet sogar darum, den Kindern einen speziellen Block zuzuweisen, der eine soziale, pädagogische und therapeutische Umgebung sein soll. Dafür bekommt der Block 31 zugewiesen. Obwohl offiziell nur Kinder bis 14 Jahre an seinen Aktivitäten teilnehmen dürfen, schafft er es auch immer wieder, ältere Kinder in den Block zu bringen, unter dem Vorwand, dass sie den kleineren Kindern helfen müssen. Freddy stellt jeweils ein Team für Unterricht, Training und Betreuung zusammen. Die etwa 20 Verantwortlichen sind ihm bekannte Lehrer der jüdischen Schulen in Prag und Brünn, sowie Erzieher und Betreuer aus Prag und im Ghetto Theresienstadt. Es gelingt ihm, die Anzahl der Arbeiter im Block zu erhöhen und er versucht, zusätzliche Nahrungsmittel für die Insassen des Familienlagers zu beschaffen. Auf diese Weise erreicht Freddy bessere Lebensbedingungen für die Jugendlichen, die ansonsten wie andere Auschwitz-Häftlinge zur Zwangsarbeit geschickt worden wären. Im Block 31 sind ungefähr 500 Kinder untergebracht. Freddy wendet sich sogar direkt an Dr. Josef Mengele, der unter anderem den Block 31 betreut, und bittet ihm um die Zuweisung einer weiteren Baracke für die Kinder. Möglicherweise hilft auch die Zufriedenheit der SS-Männer über das Stück Schneewittchen und die sieben Zwerge, das die Kinder des Blocks im Januar 1944 aufgeführt hatten. Freddy erhält daraufhin einen Block, der als Kindergarten dient. Er stellt keine verbindlichen Bildungsprogramme, da den Kindern des Familienlagers keine Möglichkeit gegeben wird, an einem wirklichen Unterricht oder an Bildungsaktivitäten teilzunehmen. Er versucht von den Kindern zu verbergen, dass in Birkenau jeden Tag Juden in Gaskammern ermordet werden. Aber die Wahrheit über das, was geschieht, wird auch ihnen allmählich bewusst. Der Rauch und der Gestank, die aus den Krematorien aufsteigen, sind nicht zu verbergen. Deshalb versuchen die Erzieher mit aller Macht, die Kinder abzulenken. Freddy hält sich fit, wie er es bereits in Prag und Theresienstadt getan hatte. Er und die Erzieher beschäftigen die Kinder mit Turnen, mit Spielen und anderen sportlichen Aktivitäten. Der Maler und Holocaust-Überlebende Yehuda Bakon erzählte, Zitat, wir wurden in Gruppen eingeteilt. Jede Gruppe hatte einen Leiter. Er hat uns Geschichten erzählt. Er hat uns das Singen beigebracht. Er hat uns wie in der Schule unterrichtet. Manchmal haben wir verschiedene Stücke vorbereitet. Früh am Morgen nahm uns Freddy in den Schnee. Wir zogen uns halbnackt aus und wurden so stärker. Für Freddys 28. Geburtstag im Februar 1944 bereiten die Kinder des Blocks eine Überraschungsfeier vor. Die Kleinen singen ihm sogar ein Dankeslied nach der Melodie eines tschechischen Kinderliedes. Lucy Ondříková sagt, Zitat, am Abend des 7. März 1944 besuchte ihn Rudolf Rabber, der als Schreiber des Lagers B2A arbeitet. Er erklärt ihm, dass es wahrscheinlich sei, dass der gesamte Transport vergast werden würde. Freddy Hirsch wendet darauf ein, dass es unlogisch sei, wenn sich die Nazis 6 Monate lang relativ ordentlich um die Kinder gekümmert hätten und sie dann in die Gaskammer schicken würden. Noch am selben Abend wird eine Lagersperre verhängt. Die SS stellt Wachposten vor den Baracken auf. Niemand darf seinen Block verlassen. Die Spaltung des Familienlagers schafft Unruhe. Und am anderen Morgen besteht kein Zweifel mehr an den wahren Absichten der Nazis. Wahrscheinlich haben Häftlinge des Sonderkommandos, die in den Krematorien arbeiten und mit der Befeuerung der Öfen beginnen müssen, entsprechende Informationen an Mitglieder des kommunistischen Widerstands weitergeleitet. Und es besteht auch kein Zweifel mehr, dass die Häftlinge der Dezember-Transporte, die sich noch im Familienlager befinden, also Dieters Transport, in 3 Monaten ebenfalls vergast werden sollten. Angesichts des sicheren Todes wird der Plan zu einem Aufstand gefasst. Man will nicht widerstandslos in die Gaskammern gehen. Freddy Hirsch soll dabei eine Schlüsselrolle spielen. Vermutlich am späten Mittag des 8. März treten Mitglieder der kommunistischen Lagerwiderstands aus dem Familienlager an Freddy Hirsch heran. Sie versuchen ihn vom Sinn eines spontanen Aufstands zu überzeugen und fordern ihn auf, den Aufstand selbst anzuführen. Freddy ist unentschieden. Soll er das Leben seiner Kinder und vieler anderer, die vielleicht noch eine Zeit lang leben oder sogar Auschwitz überleben könnten, aufs Spiel setzen? Welchen Erfolg könnte ein derart spontan durchgeführter Aufstand auch haben? Freddy ist erschöpft. Er klagt über Kopfschmerzen und bittet um eine Stunde Bedenkzeit. Doch zu einer Entscheidung kommt es nie. Über Jahrzehnte ist man davon ausgegangen, Freddy Hirsch habe aufgrund seines Entscheidungsdilemmas Selbstmord begangen. Inzwischen klingt eine andere Erklärung über seinen Tod plausibler. In Dieters Erzählung habt ihr gehört, was sie über Freddys Tod weiß. Sicher ist jedoch, am Abend und in der Nacht des 8. März werden insgesamt 3.792 Menschen aus dem Theresienstädter Familienlager vergast. Es sind fast ausschließlich tschechische Juden. Um Freddy Hirschs Leben zu gedenken und die Menschen an die Taten der Nazis in der Kriegszeit zu erinnern, wurde Freddy Hirsch zu Ehren an seinem vermeintlich ehemaligen Wohnort in Aachen in der Richardstraße 7 ein Stolperstein gesetzt. In Theresienstadt erinnert eine Gedenktafel im Garten des ehemaligen Knabenheims L417 an Freddy Hirsch. Ich bin sehr dankbar, dass mir Dieter Kraus ihre Geschichte anvertraut hat. Besonders ihr Ratschlag, den sie allen mit auf den Weg gibt, hat mich sehr berührt. Lehrt eure Kinder nicht zu hassen. Alles Böse geschieht durch Hass. Immer wieder findet sie die Kraft, ihre Geschichte in Schulen oder auf Gedenkveranstaltungen wieder und wieder zu erzählen. Obwohl sie selbst so viele Schicksalsschläge erleiden musste, wie den frühen Tod ihrer Eltern, den ständigen Kampf ums Überleben und den Tod ihrer Kinder, Dieter hat nie ihren Optimismus und ihre Lebensfreude verloren. Zukunft braucht Erinnerung. Eines dieser Gesichter ist Iris. Wenn auch du dir Dieters Erzählung angehört hast, dann gehörst auch du zu den Zeitzeugen, die dazu beitragen, dass die Vergangenheit nicht in Vergessenheit gerät. Somit trägst auch du einen Teil der Flamme weiter. Wenn du gerne noch mehr Einblicke in meine Recherche und Hintergrundinformationen zu den Folgen erfahren möchtest, dann kannst du gerne meinen Instagram- oder WhatsApp-Kanal abonnieren. Falls du jemanden kennst, der seine oder ihre Geschichte mit mir teilen möchte, dann würde ich mich über eine Nachricht freuen. Sei das nächste Mal auf jeden Fall auch wieder mit dabei, wenn es heißt Wunder, Wissen, Weltkrieg.